Wer haftet eigentlich bei Entscheidungen von autonomen Systemen? Ne? Wer versichert irgendwie KI-gestützte Prozesse oder welche neuen Risiken entstehen durch KI überhaupt? So, die Frage ist nicht, wie digital ist dein Unternehmen, sondern wie viel Arbeit ist bereits automatisiert? Ich glaube, das ist so die neue Kernfrage. Das heißt, in der Theorie eignet sich der Schadensbereich aus meiner Sicht extrem gut für KI und auch für agentische Systeme. Software hat unsere Branche digitalisiert. KI beginnt, unsere Branche so ein Stück weit produktiver und skalierbarer zu machen. Also unsere Branche skaliert ja noch recht linear, ne? Mehr Kunden bedeutet meistens irgendwie mehr Prozesse. Mehr Prozesse bedeutet mehr Mitarbeiter. Mehr Aufwand bedeutet mehr.
Wie sieht die Zukunft der Versicherungsbranche aus? Das ist eine Frage, die viele beschäftigt, die viele besprochen wird. Nur meistens geht es entweder um irgendeine ungenaue Zukunft oder um eine weit entfernte. Beides ist meiner Meinung nach langweilig und hat keine wirkliche Aussagekraft. Weswegen wir in diesem Podcast konkret über eine mittelbare Zukunft sprechen wollen, und zwar über die Versicherungsbranche in 2030 Tagen. Alle Folgen dazu finden Sie unter www.versicherungsbude.de/2030 oder im Versicherungsfunk überall, wo es Podcasts gibt und wo Sie uns natürlich auch gerne abonnieren und bewerten dürfen. Aber kommen wir nun zurück zur Zukunft der Versicherungsbranche in 2030 Tagen. Und darüber spreche ich heute mit Daniel Dierkes von Schoeln. Hallo Herr Dierkes, schön, dass Sie Zeit für unser Gespräch haben.
Vielen Dank. Ich freue mich auf den gemeinsamen Blick in die nahe Zukunft.
Ich mich auch. Bevor wir dazu kommen, ganz kurz, stellen Sie sich selbst mal ganz kurz vor. Wer sind Sie, was machen Sie, seit wann sind Sie in der Branche so?
Ja, ich bin genau Daniel Dierkes. Ich gehe jetzt im oder ich bin in meinem 9. Jahr in der Versicherungsbranche. Das heißt, ich habe im Vorfeld auch noch mal was anderes gemacht. Ich war ein paar Jahre als Startup-Investor und Entwickler tätig. Das heißt, ich habe jungen Unternehmen dabei geholfen, ihre ersten Entwicklungsschritte zu gehen und sie dabei unterstützt. Und habe danach meine ersten Jahre in der Versicherungsbranche bei der Signal Iduna verbracht, war da unter anderem für die Entwicklung neuer Geschäftsfelder verantwortlich und bin nun seit knapp 4 Jahren Gründer und Geschäftsführer von SureIn. Was ist Schurin? Wir sind ein Gewerbe- und industriespezialisierter Versicherungsmakler. Aber wir entwickeln gleichzeitig mit der Marke Modus auch ein KI-Betriebssystem für Maklerbetriebe. Das heißt, wir beschäftigen uns intensiv mit der Frage, wie künstliche Intelligenz die operative Versicherungsarbeit verändern wird.
Ist ja perfekt. Genau darüber wollen wir auch mitsprechen. Also wie sich
Sehr
quasi
gerne.
die Versicherungsbranche ein bisschen entwickeln wird. Meine erste Frage, oder mein Be zu Beginn frage ich meine Gäste immer so ein bisschen so allgemein, wie es denn verändern wird. Und wir nehmen das Gespräch am 12. Mai 2026 auf. Und da ist die erste Frage einfach, wie sieht die Versicherungsbranche in 2030 Tagen aus? Und das wäre bei uns der Dienstag, der 2. Dezember 2031.
Ja, gute Frage. Finde es auch schön, dass es so konkret ist, dass wir da ein Datum haben. Daran kann man sich messen lassen. Also ich glaube grundsätzlich, und ich meine, wir haben im Vorfeld ja auch ein Stück weit über die Entwicklungszyklen in unserer Branche gesprochen und warum diese sind. Also ich glaube nicht, dass die Branche in 5 Jahren komplett anders aussehen wird. Aber was ich schon glaube, ist, dass sich gerade die Art, wie gearbeitet wird, fundamental verändert. Das heißt, ich glaube, der größte Wandel gerade passiert nicht unbedingt im Frontend, also auf der Oberfläche, sondern es passiert gerade relativ viel im, wenn man so will, operativen Maschinenraum der Versicherungsbranche, ne? Das heißt, heute ist es noch so, und das ist, glaube ich, gilt für unterschiedlichste Marktteilnehmer, sei es Versicherer, Makler, Assekurateure oder Dienstleister, dass viele Unternehmen heute noch einen enormen Teil ihrer Zeit mit manueller Arbeit verbringen, ne? Also Koordination, Datenerfassung, Abstimmung, manuelle Prozesssteuerung. Aber ich glaube, dass genau diese Tätigkeiten sich halt sehr, sehr gut eignen für eine KI-Anwendung, weil sehr textlastig, weil viele Dokumente teilweise regelbasiert und auch sehr kontextbezogen und wiederkehrend. Und deswegen glaube ich schon, dass wir in Ende 2031 sind wir ja dann, dass wir da eine Branche hoffentlich sehen werden, wo ein signifikanter Anteil dieser zugrunde liegenden operativen Arbeit, die halt nun mal ansteht, dass die zumindest von KI-Systemen vorbereitet, idealerweise aber auch orchestriert und teilweise ausgeführt werden kann. Ne? Und ich glaube, das ist eine super große Chance, aber natürlich auch eine riesen Herausforderung für die Branche. Und ja, wie jede große Veränderung, glaube ich, dass es auch da Gewinner und Verlierer geben wird.
Davon ist auszugehen. Aber wenn Sie gerade schon sagen, dass quasi KI ein bisschen so Vorarbeit leistet, sage ich jetzt mal, oder alles ordentlich vorarbeitet für den Vertrieb jetzt auch mal. Wie sieht denn in Ihrer Vision, Welt im Jahr 2031 so der, ich sag mal, der Standardversicherungsvertrieb und hier auch Gewerbe natürlich aus?
Zunächst einmal glaube ich, dass Kunden in Zukunft einfach deutlich mehr Geschwindigkeit, Transparenz und Einfachheit erwarten. Ich meine, das tun sie heute schon aus meiner Sicht. aber das heißt, die Vorteile, die KI vielleicht auch in anderen Branchen oder im privaten Umfeld erzeugt, das werden die Kunden auch in der Versicherungswelt erwarten. Ne? Das heißt, Standardprozesse werden wahrscheinlich sehr stark automatisiert sein oder vollständig digital ablaufen. Aber trotzdem, und ja, ich glaube insbesondere, weil Sie es auch angesprochen haben, im Gewerbe- und Industriebereich, aber auch im Vorsorgebereich, werden wir keine vollständig menschenlose Versicherungswelt sehen. Ne? Also ich glaube, so weit lehne ich mich mal aus dem Fenster. Ich glaube, Menschen oder jetzt auch im Gewerbeindustriekontext, Unternehmen kaufen ja nicht nur einfach ein Produkt, sondern oftmals liegt dem zugrunde irgendeine komplexere Risikoentscheidung. Es braucht Vertrauen, es braucht Einordnung, es braucht jemanden, der Verantwortung übernimmt. Es ist ja auch nicht der alleinige Produktverkauf. Und deshalb glaube ich nicht, dass sich der Vertrieb irgendwie abschafft oder durch KI obsolet gemacht wird. Aber dass sich die Art und Weise, wie Vertrieb gemacht wird, doch schon verändert oder auch die Rolle der Teilnehmer. Ne? Also wir hatten gerade das Thema schon ganz kurz angeschnitten, der Makler oder der Vermittler der Zukunft wird hoffentlich deutlich weniger Zeit mit Administration und Koordination verbringen und die Zeit dann hoffentlich aber sinnvoll einsetzen. Das heißt, mehr in Risikoanalyse, mehr in Beratung und mehr in die Kundenbeziehungen investieren. Das ist zumindest das, woran ich glaube. Ich glaube, wir hatten auch angesprochen, wie der Vertrieb der Zukunft aussieht. Ich glaube, wenn man sich diese Entwicklung anguckt, wird Spezialisierung und echte Branchenperspektive auch noch wichtiger werden, weil wenn Standardprozesse zunehmend automatisiert werden, dann entsteht Differenzierung vor allem über Beratungsqualität oder auch Kundennähe oder auch eine Marke, die sich das Unternehmen aufgebaut hat. Ne? Das heißt, so ein Einsatz formuliert, wie sieht der Vertrieb in 2031 aus? Ich glaube, dass der Vertrieb viel weniger sachbearbeitend tätig sein wird und viel mehr als Berater bzw. Risikoarchitekt und Marke gefragt sein wird.
Wird denn der Vertrieb oder andersrum, wenn ich mit anderen Personen im Kontext von dem Podcast so spreche, ja. Da geht es häufig um die Endkundenbeziehung und dann wird gesagt, okay, da wird ganz viel automatisch, der Kunde wird ganz viel auch selbst machen und wird aber auch gleichzeitig erklärt, dass es halt im Gewerbebereich anders ist, weil da man mit Firmen zusammenarbeitet und die wollen gar nicht so viel selbst tun. Also und dass da gar keine so großen Veränderungen stattfinden. Klar, aber wenn ich es bei Ihnen höre, ist es ja doch schon. Also Sie glauben schon, dass da auch eine Veränderung spürbar zu sehen sein wird.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich glaube, der Mensch wird nach wie vor zentral sein, aber aus meiner Perspektive wird sich das Kundenerlebnis schon vor allem durch Geschwindigkeit und Proaktivität verändern. Ne? Also heute erleben viele Unternehmen Versicherungen oft noch als langsam, kompliziert oder reaktiv. Also ich bin nicht der Meinung, dass das Unternehmenskunden wollen. Das ist jetzt auch nicht das, was ich tagtäglich sehe. Ne? Und ich glaube halt einfach auch durch andere Branchen, auch durch den privaten Kontext, auch Unternehmenskunden gewöhnen sich daran, dass Systeme mitdenken können, dass Informationen zusammengeführt werden, dass Prozesse proaktiv angestoßen werden. Und ich glaube, die Erwartungshaltung werden wir auch im Gewerbe- und Industriebereich sehen. Ne? Also ich rede jetzt nicht davon, dass irgendwie ein komplexes Industrierisiko voll automatisiert abgewickelt wird und da kein Mensch mehr mit einbezogen wird. Aber die Erwartungshaltung, was Proaktivität, Prozessgeschwindigkeit angeht, die werden wir genauso auch im Gewerbe- und Industriebereich sehen. Ne? Und der Mensch wird trotzdem entscheidend bleiben, gerade wo Vertrauen, komplexe Entscheidungen oder auch individuelle Beratungen wichtig sind. Ne? Aber wichtig ist, dass die operative Grundlage so aufgestellt ist, dass man seinen Kunden eine qualitativ hochwertige Beratungs- und Serviceleistung in einer angemessenen Geschwindigkeit leisten kann. Und das wird jeder Marktteilnehmer erwarten, aus meiner Sicht.
Du hast schon auch mehrfach gesagt, das proaktive Handeln. Wird denn dann proaktiv der Makler handeln oder wird proaktiv die KI etwas machen mit dem Geschäftskunden, ohne dass der Makler aktiv eingreift?
Also der große Produktivitätshebel in der Theorie liegt natürlich darin, dass KI auch komplexere Arbeitsabläufe übernimmt. Nur heute ist es ja noch so, dass KI, ich sag mal, sehr stark als Assistenz oder Prozessunterstützung für einzelne Teilschritte hinzugezogen wird. Ne? Und das hat natürlich auch schon einen Hebel auf die Effizienz und die Produktivität. Aber ich glaube, der viel größere Hebel liegt natürlich darin, ich sag mal, komplexere Arbeitsabläufe durch KI übernehmen zu lassen. Das wird am Ende auch von der Qualität abhängen. Ne? Also ich glaube schon, dass der Makler durch KI deutlich mehr Proaktivität, sorry, vorgeschlagen bekommt und dadurch handelt. Inwieweit KI jetzt wirklich komplette Kundenbeziehungen auf dem Autopiloten übernimmt. Das, glaube ich, ist noch so ein bisschen in die Zukunft geblickt. Das heißt, der Makler wird schon, denke ich, die prüfende Instanz bleiben. Ne? Auch, ich sag mal, Vorschläge, die er zum Beispiel von der KI bekommt, die sozusagen eine proaktive Risikosteuerung sind, die dann halt prüfen und im Zweifel dann freigeben. Das ist, glaube ich, ein relativ realistisches Szenario, wie sich das Ganze in den nächsten Jahren entwickeln wird. Aber das Potenzial ist auf jeden Fall da. Und ich glaube, dass da auch der richtige Hebel liegt. Ne? Also, sag mal, jetzt Co-Piloten zu benutzen, ist super. Steigert die Effizienz und die Produktivität. Aber ich glaube, mit KI ist halt deutlich mehr möglich. Ne? Es können komplexe Sachverhalte übernommen werden. Es können multiple Arbeitsschritte vollumfänglich von Systemen übernommen werden. Ich glaube, sich in die Richtung zu entwickeln, ist auf jeden Fall der Trend. Da wird die Reise hingehen. Aber der Makler wird auf jeden Fall als prüfende Instanz weiterhin in dem Loop sein.
Braucht denn der Makler dann in Zukunft, und zwar auch schon in der mittelbaren Zukunft, dann andere Skills? Wenn ich überlege, die KI kann ja quasi, wir hatten vorhin schon die Bedingungswerke und sowas, kann die jetzt auswendig, sie kann auch so ein bisschen Risikoanalysen. Welche Skills, was muss das der Makler dann können in Zukunft im Vergleich zu jetzt?
Ja, also ich glaube, eine gewisse Technologiekompetenz jetzt mal vorausgesetzt, wobei ich auch nicht glaube, dass man alles irgendwie selbst machen muss oder sollte. Aber ansonsten ist es natürlich schon so ein bisschen, ich nenne das auch Back to the Roots. Ne? Also das sind halt die Aspekte, die Kunden halt auch wichtig sind. Ne? Also Einschätzungen geben, qualitativ hochwertige Beratung, nah am Kunden zu sein, das wird vielleicht sogar noch viel mehr entscheidend sein als in der Vergangenheit. Ne? Und sich da vielleicht auch ein Stück weit neu zu erfinden, was die Positionierung angeht, was die Besetzung von einzelnen Sparten oder Zielgruppen angeht. Ne? Also ich glaube, wir werden schon auch wahrscheinlich noch viel mehr Spezialisierung sehen. Ne? Und das ist, glaube ich, auch eine Chance, die viele Makler da haben.
Sie haben mir vorhin auch gesagt, Sie sind auch Shorin auf einer Seite, ist der Industriemakler oder der Gewerbemakler.
Ja.
Und dann hat er gesagt, Modus tun Sie ein Maklerverwaltungsprogramm gerade starten, oder? Haben Sie gerade gelauncht?
Genau, wir sind kein Maklerverwaltungsprogramm, sondern wir verstehen uns eher als Kleber zwischen den Systemen. Das heißt, wir integrieren bestehende Systeme wie MVP, wie E-Mail, wie teilweise auch WhatsApp, Dokumente, Videokonversation. Und wir bauen sozusagen, wir integrieren die bestehenden Systeme und setzen darauf einen Layer, der sozusagen dort ansetzt, wo die Arbeit tatsächlich entsteht, nämlich in der Kommunikation, in Dokumenten und operativen Prozessen. Das heißt, die gesamte Korrespondenz eines Maklers wird bei uns in einem operativen Kontext gebündelt, sodass das System daraus Zusammenhänge versteht und zunehmend auch die operative Arbeit eigenständig ausführen kann. Ne? Das ist das Grundprinzip. Aber wir sind jetzt kein klassischer MVP-Ersatz.
Ah, okay. Also tun Sie mit dem gesamten System, mit dem der Makler bisher arbeitet, da einfach was drauflegen, damit die Daten akkumuliert werden und brauchbar gemacht werden, wenn ich es richtig verstehe.
Und als Grundlage dann eben für KI und für Agenten, die halt dann entlang der Wertschöpfungskette Aufgaben des Maklers übernehmen können.
Mal aus Sicht der Makler, die bisher arbeiten, die arbeiten ja quasi mit Versicherern zusammen, bekommen da Daten oder schicken Daten hin. Und dann frage ich mich immer, funktionieren denn heutzutage schon alle Versicherungssysteme so oder die Daten vom Datenstruktur vom Versicherungssystem so, dass auch die KI damit arbeiten kann? Weil ich denke, wir hören immer noch, ne, dass wir auch mit Systemen aus den 80er Jahren arbeiten, wo Cobol draufläuft und sowas und die Vorstände auch sagen, ja, wir haben halt Legacy und wir können halt nicht von heute auf morgen einfach mal so die Lebensversicherung abschalten, was weiß ich. Ne, wir müssen ja einfach sowas. Sind denn die Daten heute schon so, dass perfekt mit KI arbeiten kann, ist Frage 1. Und die zweite ist, ich gehe davon aus, dass es nicht so ist. Und die Frage 2 ist, wird es 2031 denn so sein? Was glauben Sie?
Auf Versichererseite wird es ganz sicher nicht überall so sein. Und das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, denn wir bewegen uns natürlich in einer Branche und jetzt aus Maklerperspektive gesprochen, wo man halt auch ein Mitwirken der unterschiedlichsten Beteiligten braucht, um ein gutes Gesamtergebnis zu erzeugen. Genau, also um Frage 1 zu beantworten, ich glaube nicht, dass das bisher überall der Fall ist. Wie gesagt, ich bin nicht super nah dran an den großen Konzernen und den Strategien, aber ich nehme schon an, dass daran aktiv gearbeitet wird, weil auch die großen Konzerne die Entwicklung sehen und die Möglichkeiten, die mit KI möglich sind. Und genau, wenn man so reinhört, ne, auf den großen Strategiefolien steht das auf jeden Fall überall drauf. Das heißt, ich denke schon, dass wir bis 2030 da auch auf Versichererseite einen großen Schritt in die richtige Richtung machen werden. Ja, wie ich eingangs auch gesagt habe, es wird Gewinner und Verlierer geben. Das heißt, wahrscheinlich wird es nicht jeder bis dahin umgesetzt haben. Spannend wird dann zu sehen sein, inwieweit der technologische Fortschritt von einigen vielleicht dazu führt, dass sie weiter vorreitend sind am Markt und sozusagen das technologische Hinterhersein von anderen vielleicht sogar auch dazu führt, dass die so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ne? Das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube schon, dass es eine gewisse Relevanz hat und dass das auch ein Großteil des Marktes erkannt hat, dass man sich darum kümmern muss.
Weil ich überlege, es könnte ja auch sein, dass einfach mehr, Sie sind ja quasi ein Insurtech, so ist zumindest die Beschreibung. Und die waren ja schon mal ganz, ganz groß. Jetzt würde ich sagen, ist die zweite oder dritte Welle, das kann ich nicht so genau abschätzen, aber ist zumindest wieder da. Und die ist ja ziemlich einflussreich, finde ich. Ich finde sogar mehr, als wie am Anfang war es ein großer Hype, jetzt haben sie wirklich Einfluss. Und jetzt frage ich mich, wird es denn in 5,5 Jahren immer noch Insurtechs geben, die quasi Einfluss haben, oder sind einfach dann genau die Versicherer so weit und sagen, ja, wir brauchen die nicht mehr, wir machen das einfach jetzt alles selber. Was glauben Sie?
Ich glaube schon. Also ich glaube gerade auch bei dem Thema operative Infrastruktur könnte ich mir schon vorstellen, dass Insurtechs eine deutlich größere Rolle in der Branche spielen. Also Sie hatten es ja gerade auch gesagt, so ist jetzt auch nicht, ob wir in der zweiten oder in der dritten Welle sind, aber wenn man jetzt sagt, irgendwie erste Welle war schon sehr, ich sag mal, vertriebsfokussiert, Abschlussstrecken, digitale Oberflächen, also der Versuch, Nischen und digitale Zielgruppen zu besetzen. Ich glaube, die aktuelle und nächste Welle widmet sich viel stärker dem Thema, wie Versicherungsarbeit eigentlich tatsächlich organisiert und ausgeführt wird. Das heißt, so die Frage ist nicht, wie digital ist dein Unternehmen, sondern wie viel in Anführungsstrichen Arbeit ist bereits automatisiert? Ich glaube, das ist so die neue Kernfrage. Und ich glaube und hoffe auch, dass wir in Zukunft deutlich mehr Zusammenarbeit sehen werden, ne? Also zwischen etablierten Marktteilnehmern, Versicherern und aber auch technologiegetriebenen Unternehmen. Ne? Phase 1 hat schon so ein Stück weit die Tendenz gehabt, dass es sehr viel Gegeneinander gab, zumindest meine Wahrnehmung. Phase 2 wird aus meiner Sicht deutlich mehr vom Miteinander geprägt sein, weil aus meiner Sicht beide Seiten auch ihre Stärken und Daseinsberechtigung haben. Das heißt, um Ihre Frage zu beantworten, ja, ich glaube, es wird Insurtechs weiterhin brauchen, weil die technologische Komplexität auch so hoch sein wird, dass nicht jeder die Themen komplett alleine entwickeln kann oder auch sollte. Das heißt, das ist für mich ein ganz klares Argument für die Zusammenarbeit und auch eine Daseinsberechtigung für potenzielle Insurtechs, die sich diesem Thema widmen.
Sie hatten es auch sollte, meinen Sie von wegen den Daten, die mit denen da umgegangen wird, oder wie meinen Sie gerade, dass jemand nicht das machen sollte? Weil ich nämlich dachte, wenn ich gerade an die zwei Punkte, ja, es gab so quasi so, wir sind Schnellschiffe, wir überholen die alle, wir sind besser. Und es gibt aber noch, da ist mir eingefallen, es gibt aber noch einen dritten, wie nennen wir es denn, Teilnehmer, der da auch große Relevanz hat, und das sind so quasi die Regulatorik, die einfach da manchmal einen Riegel vorschiebt und sowas. Und da denke ich, hat es darauf abgezielt, man sollte es nicht allein machen? Oder wie meinen Sie das?
Ja, also aber auch, dass man sich vielleicht so ein Stück weit seinen Stärken und seinen Kompetenzen bewusst ist. Und ne, also ich glaube, auch da wieder, um vielleicht die Brücke zu spannen zur Phase 1 Insurtechs. Ich glaube, viele Insurtechs haben halt das Thema Skalierung des Vertriebs, Underwriting, ne, sozusagen Kernkompetenz der Versicherung ein Stück weit unterschätzt und gedacht, dass sie das mit irgendwie digitalen Abschlussstrecken und schönen Oberflächen wieder reinholen, ne, auf der einen Seite. Und genau, auf der anderen Seite weiß ich nicht, wenn man sich jetzt Versicherer anschaut, die auf Kobold noch arbeiten, ob die jetzt die Kompetenzen in-house haben, die prädestiniert dafür sind, die technologische Infrastruktur zu schaffen, die das Unternehmen auch in die Zukunft bringt. Ne? Das heißt, da sehe ich halt einfach Potenziale für Kollaborationen und für Zusammenarbeit, weil das ja im Kern Kompetenz von, ich sag mal, Insurtechs und innovativen Startups sein sollte. Beziehungsweise auch ist jetzt so in der aktuellen Welle. Und der Versicherer aber auch ganz klar seine Daseinsberechtigung und seinen Kompetenzrahmen hat. Aber da sehe ich halt einfach große Potenziale für gewinnbringende Kooperationen.
Wenn Sie gerade schon von Innovation sprechen, wir haben ja auch schon mal im Vorgespräch, zum heutigen Gespräch, haben Sie auch mir erzählt, dass Sie auch eine Weile in China gelebt haben. Und China ist so quasi eins von den weit vorausdenkenden, also in unserer Welt ist es so, die sind einfach, wie die Zukunft ist. Sehen Sie denn da schon irgendwelche Entwicklungen, wo Sie sagen, die werden 2031 auch bei uns mit Standard sein? Oder überschätzen wir das gerade, was Sie ja machen?
Ja, also es gibt immer interessante Sachen. Wir gucken uns auch viel an, was in Amerika so
Oder
passiert. Ich
auch,
glaube,
ja.
das ist auch ein Markt, der uns voraus ist. Ich glaube, was halt wichtig ist, ist die Erkenntnis, dass Märkte immer sich unterschiedlich verhalten und unterschiedlich agieren. Also es gibt jetzt nichts, wo man sagt, okay, das kann man eins zu eins adaptieren, ne? Aber ja, spannende Denkanstöße gibt es ganz sicher. Aber jetzt nichts, wo ich sage, okay, das wird so auf jeden Fall auch in der Form auf dem deutschen Markt sein, ne? Weil Märkte sich da doch auch unterschiedlich verhalten.
Gefällt fallen gerade irgendwelche spannenden, also irgendwelche Denkanstöße ein, wo sie sagen, das läuft da so und so oder so. Also es muss jetzt nicht China, kann auch
Ich habe
USA.
eher ein Beispiel, wo es noch nicht so passiert ist, wo vielleicht in der Vergangenheit viele Leute dachten, dass das so kommt. Also ich glaube, auf jeder Vorstandssitzung beim Versicherungsunternehmen war höchstwahrscheinlich schon mal Ping an Thema, ne?
Ja.
Größter Versicherer der Welt, glaube ich, nach wie vor.
Ja, glaube ich auch.
Und sozusagen so ein Referenzbeispiel von Ping an ist sozusagen die integrierte Ökosystem. Strategie, ne? Also Versicherungen in sozusagen Ökosysteme zu integrieren und so nochmal einen anderen Zugang zum Endkunden zu haben, ne? Im Gesundheitsbereich, im Payments-Bereich, ne? Und das funktioniert in China super gut, ne? Das wissen wir schon länger. Trotzdem hat das bisher so noch nicht den Anwendungsbezug auf den deutschen Markt gefunden, ne? Und
Das stimmt, aber auch, also wenn wir vorhin mal von dem Hype über Insurtechs, erste Welle Insurtechs, ne, da gab es danach immer irgendwann auf den Hype über genau Ökosysteme. Irgendwie wollten vor 5 Jahren vielleicht ein bisschen kürzer auch, wollten alle plötzlich Ökosysteme aufbauen, machen. Ist gerade ein bisschen ruhiger geworden um das Thema.
Ja, also es ist ja auch nicht verwerflich, eine sehr gute Strategie, nur Märkte funktionieren halt anders. Das heißt, also ich glaube schon, dass man auch in Deutschland Ökosysteme aufbauen kann, aber es braucht halt einen anderen Ansatz. Also man kann das nicht eins zu eins so machen, wie es in China oder in den USA funktioniert, ne? Ich glaube, das ist eher so die Erkenntnis meiner Sicht.
Ich glaube auch gar nicht, dass also verwerflich, dass man Sachen versucht, die auch nicht funktionieren. Das ist ja alles vollkommen
Klar.
okay, weil wir einfach,
Ja.
wir müssen ja testen, um voranzukommen. Ich wollte nur
Ja.
dann auch noch sagen, dass wir einfach, was ja auch noch ein großes Hype-Thema war, waren ja auch dann die ganzen Big Techs, ne? Neben Insurtechs und waren ja einfach, irgendwann kommt Apple und Amazon und so weiter, weil die haben alle den Kundenzugang, die wissen genau, wie man super Abschlussstrecken macht und die werden Versicherer und die werden alles übernehmen. Ist bisher nicht passiert. Glauben Sie, dass 2031 das passieren wird oder war das auch nur ein Hype?
Na, ich glaube nicht, dass Big Tech klassische Versicherer ersetzt. Aber ich glaube schon, wie Sie es auch gesagt haben, dass Technologieunternehmen die Kundenschnittstelle und die operative Infrastruktur ma massiv beeinflussen werden, beziehungsweise das bereits schon tun, ne? Also Big Tech sitzt auf sehr vielen relevanten Kundeninformationen, die halt auch für Versicherer, Marktteilnehmer total spannend und relevant sind. Aber ich glaube eher an eine, ich sag mal, technologische Transformation bestehender Marktteilnehmer als eine komplette Verdrängung durch Big Tech. Aber ich glaube, auch da werden wir noch neue, spannende Kooperationsansätze in der Zukunft sehen. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
Achso, dass quasi Markt, also Versicherer mit, sagen wir jetzt Amazon oder so, kooperieren.
Das haben wir schon, gibt es schon Amazon zum Beispiel auch Kooperationen in den USA mit Versicherern. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie sie in Deutschland aufgestellt sind, aber das gibt schon und ich glaube, dass es dahingehend auch noch mehr geben wird. Ne? Ich glaube, Versicherer haben eine sehr, sehr starke Kernkompetenz und wie bei dem Insurtech-Beispiel, glaube ich, auch bei Big Tech eher an einen, ich sag mal, partnerschaftlichen Ansatz als an eine komplette Verdrängung jetzt durch Big Tech.
Aber erzählen wir bei Big Tech, zählen wir jetzt auch schon dann so ChatGPT und so weiter mit rein, oder? Würde ich da. Ist das denn irgendwie noch eine Gefahr? Also auch für Versicherer? Oder glauben Sie es einfach, was Sie sagen, auf der einen Seite, KI kennt die ganzen Bedingungen, die können einfach alles herauslesen, Risikoanalysen, was weiß ich, machen. Das vielleicht einfach, ich weiß nicht, ob es im Privatbereich machen es schon Leute, die sich mit ChatGPT auseinandersetzen und sagen, was ist eine gute BU für mich? Glauben Sie, es wird einfach in 2031 wirklich ein Standard sein? Oder wird man dann sagen, ja, die KI sagt mir irgendwas, aber ob das wirklich stimmt, ist nicht so sicher?
Ja, also Ja, wie gesagt, ich glaube, es spielt jetzt schon eine Rolle. Ich glaube, das Thema auch Absicherung von KI wird ein immer größeres Thema werden, ne? Also, wer haftet eigentlich bei Entscheidungen von autonomen Systemen, ne? Wer versichert irgendwie KI-gestützte Prozesse oder welche neuen Risiken entstehen durch KI überhaupt? Ich glaube, das ist eine große offene Flanke. Ja, ich glaube, wir müssen uns nichts vormachen, dass KI-Systeme heute schon auch im B2B-Bereich für die Entscheidungsfindung mit genutzt werden. Ne, ich sehe das nicht nur im Privatkundenkontext, sondern ich glaube auch, dass Gewerbe- und Industriekunden das für ihre Recherche, für ihre Gesprächsvorbereitungen etc. nutzen. Ne, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass der Mensch insbesondere im Gewerbe- und Industriebereich halt weiterhin eine wichtige Transferleistung sein wird. Ne? Also mehr als nur Auswahl zwischen Produkt A und B, sondern eben auch mit seiner Servicekompetenz, die jetzt über eine reine Produktauswahl hinausgeht, halt da weiterhin ein wichtiger Ansprechpartner auch für Unternehmen sein wird.
Ah, aber also auch im B2B-Bereich bereitet man sich mit KI auf Gespräche mit Versicherungsmaklern vor, ja? Also ich hätte.
Ich gehe davon aus, dass das der Gesamtmarkt schon macht. Wir haben auch schon Kunden erlebt, die uns halt Ergebnisse von ihren KI-Systemen gespiegelt haben. Ne? Also System hat mir dieses und jenes gesagt. Wie steht ihr dazu? Ne? Also wir sehen schon auch die Referenzpunkte, dass das jetzt auch schon im B2B-Bereich passiert.
Das ist ja spannend, weil ich gerade nämlich, wir haben beim Versicherungsboten ja eine Montagsmaklerkolumne und hat nämlich genau diese Woche Hava Missimi geschrieben. Die Überschrift war nämlich, wenn die Hebamme bei der BU nach Solvency 2 fragt. Weil nämlich genau das, also sie hat einfach danach gefragt, gar nicht gewusst, was es bedeutet, aber gesagt, dass ChatGPT gesagt hat, eine gute BU erkennt man an Solvency 2. Das finde ich gerade spannend. Das ist auch im Gewerbe mal. Also, es ist einfach offensichtlich eine allgemeine Entwicklung ist. Und das kommt ja wieder zu neuen Skills als Versicherungsmakler, wo du ja gar nicht mehr, also musst das Wissen einordnen und gar nicht mehr Wissen haben.
Ja, und man muss sich darauf einstellen, dass das Teil des Prozesses ist, auch auf Kundenseite. Ja? Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das jetzt im B2B-Bereich zu einer großen Verdrängung des Vermittlers führt. Aber wie Sie auch richtig gesagt haben, ne, man muss sich vielleicht auch noch mal auf andere Fragen einstellen. Man muss sein Beratungskonzept neu aufstellen. Man muss schauen, wie man in dem heutigen Zeitalter noch relevant bleibt durch seinen Beratungsansatz. Ja, deswegen glaube ich, Spezialisierung, ne, individuelle Beratungsansätze, diese Themen werden noch mal deutlich wichtiger werden. Aber ich glaube, wenn man da ein gutes Konzept hat, dann wird der Vermittler auch seine Daseinsberechtigung behalten.
Das glaube ich auch. Sie haben vorhin schon mal gesagt, es gibt gerade noch so neue, also Absicherungen im Sinne von, was passiert, wenn die KI Fehler macht, wer haftet dafür und so weiter. Dass das quasi auch mal noch geklärt werden muss. Sehen Sie noch irgendwo neue Produktentwicklungen, die vielleicht noch kommen werden in den nächsten 5 Jahren, an die wir noch gar nicht so groß denken aktuell?
Ja, also ich glaube, jetzt ohne explizit irgendwie Sparten zu nennen, ich glaube ganz allgemein, dass Produkte ein Stück weit hoffentlich dynamischer und noch datengetriebener arbeiten werden, ne? Also stärker in Prozesse integriert, ne? Teilweise unsichtbar, aber situativer. Ich glaube, das ist eher so, wenn man sich die Technologie anschaut, wo es für Versicherungen hingehen kann. Genau, aber ich glaube, ansonsten so das größte Thema, was ich jetzt sehe, ist halt eben auch, wie gehen wir mit KI als Risiko um? Ne, das, was wir gerade schon hatten. Und ich glaube, dass sag mal, kurzfristige Veränderungen vielleicht noch weniger im Produkt, sondern eher in der Versicherungsarbeit liegen wird. Ne? Also Prozessautomation, ne? Zusammenbringen von unterschiedlichen Teilprozessen. Ne? Weil heute Arbeit, also unsere Branche skaliert ja noch recht linear, ne? Mehr Kunden bedeutet meistens irgendwie mehr Prozesse. Mehr Prozesse bedeutet mehr Mitarbeiter. Mehr Aufwand bedeutet mehr Fixkosten. Und ich glaube, dass man durch KI halt die Möglichkeit hat, diese Kopplungen so ein Stück weit aufzubrechen. Ne? Das heißt, nicht nur der Effizienzgedanke, der da mitspielt, sondern auch, ich sag mal, die Wirtschaftlichkeit. Die Wirtschaftlichkeit und die Skalierungspotenziale unserer Industrie. Ne? Und dass das halt auch einen sehr, sehr positiven Einfluss auf die Produktivität unserer Branche haben kann. Ja? Also, oder anders gesagt, ne, Software hat unsere Branche digitalisiert. KI beginnt, unsere Branche so ein Stück weit produktiver und skalierbarer zu machen. Ne? Das ist das Potenzial, was ich sehe.
Und wenn wir gerade bei Prozessen sind, Verbesserung von Prozessen, nach der Versicherung, die man abschließt, kommt ja irgendwann auch der Schadensfall. Deswegen tut man ja abschließen. Glauben Sie jetzt auch gerade im Industrie-Gewerbeprozess, dass das alles vollautomatisiert passieren wird? Oder ist da immer noch der Mensch da, der einfach dann da schauen muss, ob die Schäden, weil wir reden ja dann von Millionenschäden, wir reden ja nicht von dem Glasschaden, dass das
Ja.
Handy kaputt ist.
Also genau, das ist auch wieder ein Punkt, den Sie angesprochen hatten. Damit das richtig gut funktioniert, braucht es natürlich ein Mitwirken von diversen Beteiligten. Ne, ich glaube, insbesondere im Schadensbereich sieht man heute leider noch oftmals ganz gut, wo so die Herausforderungen unserer Branche liegen, weil viele Prozesse halt noch nicht wirklich zusammenhängend funktionieren, sondern eher aus irgendwie manueller Koordination, manuellen Teilprozessen, unterschiedliche Systeme, Dokumente, E-Mails und Beteiligten irgendwie zusammengesteckt werden. Ne? Dadurch entstehen halt Wartezeiten, dadurch entsteht Prozessaufwand. Das heißt, in der Theorie eignet sich der Schadensbereich aus meiner Sicht extrem gut für KI und auch für agentische Systeme. Wir können Informationen automatisch zusammenführen, wir können Schäden priorisieren, Dokumente prüfen, Kommunikation vorbereiten, auch große Teile der Schadensregulierung unterstützen, ne, bei Standardfällen. Aber ich glaube nicht, dass wir das jetzt bei Großschäden oder komplexen Sachverhalten in der Durchdringung sehen werden. Ne? Das glaube ich nicht, dass das in den nächsten Jahren passieren wird. Aber ich will noch mal sagen, ich glaube, gerade weil der Schadensfall oder der Schadensprozess ist halt nach wie vor einer der wichtigsten Momente für Kundenzufriedenheit und für Vertrauen. Ne? Das heißt, ich glaube schon, dass es super wäre, wenn Versicherer und auch Vertriebe es schaffen, KI intelligent dort einzusetzen, weil man, glaube ich, nicht unterschätzen sollte, was für eine Form von Kundenzufriedenheit ein sehr, sehr effizienter und stringenter Schadensprozess leisten kann. Ne? Aber dafür braucht es Mitwirken von allen Beteiligten. Das ist auf jeden Fall auch eine der Herausforderungen hier.
Aber sehen Sie einfach sagen, in der Theorie ist das alles wunderbar. Glauben Sie, dass bis 2031, bis zum 2. Dezember, dass da halt einfach dann auch in der Praxis großflächig umgesetzt wird oder gibt es einfach nur einzelne Leuchttürme?
Da bin ich eher ein Stück weit skeptisch. Also, wie gesagt, ich glaube, hier muss man differenzieren, über was für Schäden wir reden. Ich glaube, es gibt ja heute auch schon sehr viele positive Beispiele, wo für so Kleinschäden, Standardprozesse, wo schon einen recht hohen Automatisierungsgrad gibt und auch effiziente Prozesse. Im Großschaden, im Industriebereich, sehe ich das ehrlicherweise nicht. Aber können wir schon vorstellen, dass dort halt auch also dass der Prozess als solches hoffentlich bis 2030 effizienter gestaltet wird. Aber so in der vollen Durchdringung sehe ich das ehrlicherweise noch nicht.
Wir sind jetzt schon fast am Ende. Und wenn Sie gerade sagen, Sie sind Skepsis, bin mal gespannt, wie skeptisch Sie sind. Ich habe noch zwei Fragen, die immer kommen.
Ja.
Meine eine Frage ist nämlich, wir kommen von KI mal zurück zu dem Oldschool-Fax, was in der
Ja.
Versicherungsbranche auch 2026 noch existiert. Und ich frage immer meine Gäste, was glauben Sie denn, wie viele Faxe in der Versicherungsbranche am 3. Februar 2030 verschickt werden? Sind Sie auch skeptisch oder sind Sie da euphorisch und sagen gar keine?
Hoffentlich keine mehr. Vielleicht gibt es noch den einen oder anderen, der das macht. Wie gesagt, wir arbeiten ja auch viel mit Unternehmen zusammen. Wir haben jetzt keine Berührungspunkte mehr mit Faxgeräten, was gut
Ah,
ist.
okay.
Was wir auf jeden Fall bis dahin viel mehr, also wir werden bis dahin auf jeden Fall viel mehr über KI reden als über Faxgeräte. Ich glaube, das ist klar. Vielleicht haben wir bis dahin tatsächlich auch schon KI-Agenten, die im Zweifel sogar Faxgeräte ansteuern können. Das heißt, wir automatisieren den Prozess um die Faxgeräte herum. Nee, also ich hoffe, dass es keine mehr geben wird. Mir fehlt aber ein Stück weit die Durchsicht auf dem Markt aktuell. Also ich kann nur sozusagen von meinen Erfahrungswerten in der Branche sprechen und da sehe ich das heute schon nicht mehr. Das heißt, auf jeden Fall rückwirkend. An der einen oder anderen Stelle sicherlich noch im Einsatz, aber ich glaube, dass das natürlich immer weniger ein Thema werden wird und wenn überhaupt nur noch sehr, sehr vereinzelt in dem Jahr vorkommen wird.
Ah, das ist spannend. Also auch, weil Sie ja gerade mit Unternehmen zu tun haben, dass auch da schon das Faxgerät auch außerhalb der Branche, andere Branchen scheinbar abgeschafft wurde, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage und die ist, was möchten Sie denn Ihrem Zukunfts-Ich sagen, wenn es in 2030 Tagen, also am Dienstag, dem 2. Dezember 2031, unseren heutigen Podcast nochmal anhört?
Ja, also schön wäre es, wenn wir mit einigen Thesen oder Perspektiven, die wir heute besprochen hatten, irgendwie richtig lagen. Das wäre, glaube ich, gut. Dann hat unsere Branche aus meiner persönlichen Sicht einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Ja, ich glaube, so auf uns oder mich persönlich hoffe ich einfach, dass wir weiterhin sehr offen, entschlossen, aber auch bescheiden an die Herausforderungen von heute und morgen rantreten. Ja, und ich hoffe, dass wir als Unternehmen die Chance genutzt haben, ne, Technologie so einzusetzen, dass sie wirklich uns ermöglicht, bessere und produktivere Unternehmen zu entwickeln. Ne? Also KI oder auch Technologie als solches ist keine selbsterfüllende Prophezeiung. Sondern kann einen riesen Mehrwert, wie gesagt, auf die Produktivität von Unternehmen haben. Daran arbeiten wir aktuell. Genau, und wenn ich mir die Folge in ein paar Jahren noch mal anhöre, dann wäre es schön zu sagen, dass wir vielleicht auch einen kleinen Beitrag dazu geleistet haben, diese technologische Veränderung mitzugestalten und voranzubringen.
Das hoffe ich auch. War ein schönes Schlusswort. Und ich bedanke mich für das Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, ebenso.
Weitere Interviews, die Podcast-Trilogie, wie sieht die Versicherungsbranche am 3. Februar 2030 aus und sämtliche dazugehörigen Inhalte finden Sie unter www.versicherungsbote.de/2030. Und zum Schluss noch der Hinweis, wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie den Versicherungsfunk auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und uns gut bewerten würden. Vielen Dank. Und viele Grüße aus Leipzig.